Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Es ist 6 Uhr, Sie hören heute Morgen, das sind unsere Themen. Schnellzugtempo für das italienische Sparpaket. Die Maßnahmen über 48 Milliarden Euro haben die erste Parlamentskammer bereits passiert. Heute kommt es in die zweite Kammer. Vergangenheitsbewältigung am Bundesgericht. Vor 2 Jahren gab die FINMA die Daten von 250 UBS-Kunden an die amerikanische Justiz weiter. Die Schweizer Richter müssen nun sagen, ob das zulässig war oder nicht. Und wir wollen dominant auftreten. Der neue IB-Trainer Christian Gross über seine Erwartungen an die neue Saison im Schweizer Fußball. Guten Morgen, im Studio begrüßen Sie Philipp Schapfi und mit den Nachrichten Thomas Mattis.
In Italien berät heute das Abgeordnetenhaus, die große Parlamentskammer, das Sparprogramm. Gestern beschloss der Senat, die kleine Parlamentskammer, ein Programm in der Höhe von 48 Milliarden Euro. Um die Höhe hatte es Verwirrung gegeben. Am Abend war von 79 Milliarden Euro die Rede. Italiens Regierung will ab dem Jahr 2014 keine Staatsdefizite mehr machen. Die Löhne im öffentlichen Dienst und die staatlichen Renten sollen gekürzt werden, ebenso die Ausgaben im Gesundheits- und Fürsorgewesen. Der Staat schafft zudem keine neuen Stellen. Die Benzinsteuer wird erhöht, falls heute auch die Abgeordnetenkammer zustimmt. Leute, die Geld bei griechischen Banken haben, erhalten eine Garantie der Regierung. Guthaben bis 100.000 Euro seien bis zum Jahr 2015 geschützt, teilte das Finanzministerium in Athen mit. Viele Griechen hatten in den letzten Monaten ihr Geld von heimischen Banken abgezogen. Die Rede ist von einem zweistelligen Milliardenbetrag. Das spanische Telekom-Unternehmen Telefonica kann in den nächsten 2 Jahren 6.500 Stellen abbauen. Die Regierung in Madrid hat ihr Einverständnis gegeben. In Spanien muss die Regierung Massenentlassungen genehmigen. Telefonica stellt 350 Millionen Euro bereit, damit die Betroffenen rasch eine neue Stelle finden. Und bei älteren Arbeitern wird ein Teil des Lohnes weiterbezahlt. Nach der Einschätzung der EU, der Europäischen Zentralbank und des Währungsfonds kommt Irland gut voran mit seinen Sparbemühungen. Die Neuverschuldung Irlands werde dieses Jahr bei 10% liegen und die Wirtschaft um 1% wachsen. Die Ratingagentur Moody's hatte Irlands Kreditwürdigkeit am Dienstag weiter herabgestuft, mit der Begründung, Irland werde seine Schuldenprobleme nicht aus eigener Kraft in den Griff bekommen. Im ungelösten Streit um die amerikanischen Staatsschulden hat eine weitere Bewertungsagentur den Druck erhöht. Standard & Poor's droht, die langfristige Kreditwürdigkeit der USA innerhalb der nächsten 3 Monate herabzustufen. Die Wahrscheinlichkeit dafür liege bei 50%. Präsident Obama setzte den beiden Parteispitzen von Demokraten und Republikanern eine Frist bis heute Abend, um sich zu einigen. Der Streit dreht sich um Steuererhöhungen, um Lohn- und Rentenkürzungen und um den Abbau von Altershilfe und Gesundheitsleistungen des amerikanischen Staates. Die Börsendaten von Thomson Reuters. In New York schloss der Dow Jones Index bei 12.437 Punkten, das ist ein Minus von 0,4%. In Tokio steht der Nikkei Index bei 9.942 Punkten, ein Plus von 0,1%. Der Dollar, der wird zu 81,51 Rappen gehandelt, der Euro zu einem Franken 15,49 bzw. zu einem Dollar 41,70. Das Wetter heute Freitag. Trotz einiger Wolkenfelder ist es oft sonnig bei 22 Grad im Norden und 27 Grad im Süden. Im Tessin und in den östlichen Alpen, da gibt es noch einzelne Schauer.
Bis im Jahr 2014 will Italien seine laufenden Defizite ausgleichen. Der Senat hat gestern dafür ein Sparpaket im Umfang von 48 Milliarden Euro verabschiedet. Heute ist das Geschäft in der zweiten Parlamentskammer, dem Abgeordnetenhaus. Dieser gilt eher als regierungskritisch. Italien ist Anfang der Woche wegen seiner Schulden ins Visier der Finanzmärkte geraten. Italien-Korrespondent Massimo Agostinis.
Nur einen Tag nach dem Ja des Senats will heute Abend auch das Abgeordnetenhaus das Sparpaket der Regierung Berlusconi absegnen. Das Eilzugstempo überrascht gar Staatspräsident Giorgio Napolitano, der sich einiges an Verantwortungslosigkeit der streitsüchtigen Politiker gewohnt ist. Es sei ein Wunder, dass man sich so schnell einig geworden sei, meinte er milde. Bei genauem Hinsehen entpuppt sich das Sparpaket aber viel mehr als Steuerpaket, denn beim überbordenden Staatsapparat wird nur sehr moderat der Rotstift angesetzt, dafür sieht das Paket Steuer- und Abgabeerhöhungen auf allen Ebenen vor. Bluten müssen auch einkommensschwache Familien, denen zahlreiche Vergünstigungen gestrichen werden. Neueinstellungen in den Staatsdienst soll es keine mehr geben. Das zügige Tempo für die Verabschiedung des Steuer- und Sparpakets war dringend angezeigt. Anfang Woche hatten große US-Hedgefonds begonnen, gegen Italien zu wetten. Italienische Bankentitel verloren darauf massiv an Wert. Die Kosten für den Schuldendienst des Staates verdoppelten sich innerhalb weniger Tage. Unter diesem Eindruck hat die linke Opposition beschlossen, mit der Faust im Sack Ja zur Regierungsvorlage zu sagen. Mit dem Spar- und Steuerpaket will die Regierung die internationalen Finanzmärkte beruhigen. Das Land hat einen Schuldenberg von 1.900 Milliarden Euro. Im Zuge der neuesten Spekulantenattacke gegen Italien war der Wert des Euro abermals Anfang Woche massiv gesunken, was in Brüssel und am EZB-Sitz in Frankfurt für große Nervosität sorgte.
In Ungarn sorgt das neue Mediengesetz weiter für rote Köpfe. In Budapest kam es am Abend zu Demonstrationen gegen die Entlassung von 600 Journalisten des öffentlichen Radios und Fernsehens. Ebenfalls Anlass zu Kritik geben die Sanktionierungsmöglichkeiten, die es der Regierung erlauben, unliebsame Medien zum Schweigen zu bringen. 2 Wochen nach dem Ende der ungarischen EU-Präsidentschaft entfaltet also das umstrittene Mediengesetz seine Wirkung. Osteuropa-Korrespondent Mark Lehmann.
Der ungarische EU-Vorsitz ist zu Ende, die internationale Öffentlichkeit schaut nicht mehr nach Budapest, die Regierung von Premier Viktor Orban glaubt, wieder schalten und walten zu können, wie es ihr beliebt. So treibt sie ihr Projekt weiter voran, die Medienlandschaft in Ungarn umzubauen und verschärft das ohnehin schon heftig umstrittene Mediengesetz noch zusätzlich. Nach den öffentlichen kommen nun auch die privaten Medien unter Druck. Der von der Regierung ernannte Medienrat darf ab jetzt bei einer unliebsamen Berichterstattung Bußen verhängen. Und zwar völlig willkürlich, wie der Budapester Medienexperte Karoli Vörös sagt.
Wenn Sie wirklich das machen, dann können sehr viele Zeitungen, Online-Seiten und so weiter in Schwierigkeit kommen, weil die Strafen sind sehr hoch.
Ein in dieser Woche verabschiedeter Gesetzesparagraf erlaubt es der Behörde sogar, einer Zeitung, einer Radio- oder Fernsehstation die Lizenz zu verweigern, wenn sie Schulden hat. Mit anderen Worten, ein Medium kann zum Schweigen gebracht werden, wenn es eine Buße nicht bezahlen will. Bezahlt es hingegen, ist möglicherweise seine wirtschaftliche Existenz gefährdet. Die Angst vor der Strafe führe zu Selbstzensur, so Vörös, der bereits markante Veränderungen in der ungarischen Berichterstattung festgestellt haben will.
Das ist eindeutig, dass bestimmte Medien feiger geworden sind oder, würde ich sagen, nicht so mutig sind, wie bisher waren. Ja?
Die nationalkonservative Regierung habe ihr Ziel schon erreicht, sagt Karoli Vörös, der selber Chefredaktor einer Oppositionszeitung ist. Es sei doch paradox.
Die Presse hat die Aufgabe, die Macht zu kontrollieren. Und in allen Paragraphen dieses Gesetzes ist es umgekehrt. Jetzt will die Macht die Presse kontrollieren.
Die Proteste gegen das Mediengesetz sowie auch gegen politisch motivierte Schließungen von öffentlichen Sendern und Entlassungen von Journalisten sollen weitergehen. Für kommenden Mittwoch hat die Opposition zu einer Großkundgebung aufgerufen. Sie hofft dabei auch auf internationale Unterstützung.
Nun in die Schweiz. Das Bundesgericht beschäftigt sich heute mit der Herausgabe von Bankkundendaten. Wir erinnern uns, im Steuerstreit mit den USA ließ die Finanzmarktaufsicht FINMA die Daten von rund 250 UBS-Kunden und mutmaßlichen Steuersündern an die amerikanische Justiz übergeben. Das Bundesgericht muss die Frage beantworten, ob diese Vorgänge vom Februar 2009 zulässig oder gesetzeswidrig waren. Pascal Krauthammer.
Die Zukunft der Schweizer Bank UBS stand auf der Kippe damals im Februar 2009, weil die Großbank amerikanischen Steuerpflichtigen bei der Steuerflucht geholfen hatte, stellte die US-Justiz nämlich ein Ultimatum. Entweder übermittle die UBS rasch die Daten der fehlbaren Kunden oder aber es werde Anklage erhoben gegen die UBS. Die Schweizer Bank war damit unmittelbar in ihrer Existenz bedroht. Weil damit auch die schweizerische Volkswirtschaft gefährdet schien, ließ die eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA von der UBS rund 250 Kundendossiers herausgeben, trotz Bankgeheimnis, trotz hängiger Amtshilfeverfahren. Die Kundendaten wurden sogleich der amerikanischen Botschaft übergeben. Auch wenn die Daten seither in den Händen der US-Justiz sind, die nun mit harter Hand und happigen Geldforderungen gegen die ehemaligen UBS-Kunden und mutmaßlichen Steuersünder vorgeht, gegen den Herausgabeentscheid der FINMA wurde geklagt. Nicht unbegründet, wie sich zeigte. Die früheren UBS-Kunden bekamen nämlich Recht, erstinstanzlich vor Bundesverwaltungsgericht. Die Lieferung von UBS-Daten war illegal, sagten die Bundesverwaltungsrichter in einem aufsehenerregenden Urteil. Es fehle an der gesetzlichen Grundlage, hieß es damals. Ob die Herausgabe tatsächlich rechtswidrig war, das muss heute die nächste Instanz entscheiden, das Bundesgericht in Lausanne. Würde der Entscheid aber allenfalls gekippt, wäre die Datenherausgabe doch noch rechtens gewesen. Dies würde nicht nur einen höchst umstrittenen Vorgang nachträglich heilen, es wäre auch eine Genugtuung für die viel kritisierte FINMA. Diese hatte stets argumentiert, dass sie im Interesse der Schweiz und im rechtlichen Rahmen gehandelt habe.
Wir kommen zum Sport. Im Schweizer Fußball beginnt morgen die neue Saison. Der FC Basel startet als Titelverteidiger und Favorit ins Rennen. Die Konkurrenz wird ihm allerdings auf den Fersen sein, allen voran die Berner Young Boys. Die haben vor allem mit der Verpflichtung von Trainer Christian Gross für Aufsehen gesorgt. Ausgerechnet der ehemalige FCB-Coach soll den Bernern zum lang ersehnten Titel verhelfen. Sportredaktorin Barbara Kolpi hat mit Christian Gross über seine Erwartungen an die neue Saison mit Ibe gesprochen.
Ich versuche mit meinem Staff aus jedem Spieler möglichst das Optimum herauszuholen und erwarte dann und hoffe natürlich auf eine bessere Gesamtmannschaftsleistung. Wir wollen dominant auftreten, wir wollen siegreich auf dem Platz auftreten, mit einer absoluten Mentalität, auch noch in den letzten 10 Minuten ein Spiel drehen zu können. Der Glaube muss da sein und ich hoffe auf eine große Unterstützung der Fans.
Haben Sie das Gefühl, dass Ibe dann in der Vergangenheit zu nett war, wenn ich Sie so sprechen höre?
Ich denke, es geht auch darum, dass wir eine gewisse Zurückhaltung ablegen müssen. Dort, wo wir uns bewegen und bewegen wollen, da wird mitunter mit harten Bandagen gespielt. Und ich denke, dass eine positive Aggressivität zum Leistungssport, sprich zum Leistungsfußball gehört.
Sie waren langjähriger und sehr erfolgreicher Trainer beim FC Basel. Nach 10 Jahren wollte man in Basel aber einen frischen Wind an der Seitenlinie. Ihr Trainerstil wurde zum Teil als veraltet bezeichnet. Wie wollen Sie nun frischen Wind in die Mannschaft von Bern, von Ibe bringen?
Ich hatte wunderbare Jahre in Basel mit tollen Erfolgen, auch auf internationaler Ebene. Und mit Spielen, denen ich ständig den Rücken gestärkt habe. Ich versuche in Bern den Rückstand aufzuholen, der im Moment noch besteht. Zuerst zu verkürzen und dann aufzuholen. Mehr Tore zu schießen, weniger zu bekommen, das klingt sehr relativ einfach. Und einfach das Bewusstsein zu erhöhen, es ist kein Zufall, wenn ein Tor fällt. Es gibt Gründe, weshalb ein Tor fällt. Und da, an dem arbeiten wir.
Bern ist auf dem Papier Transfersieger, nicht zuletzt auch aufgrund des Zuzugs von Ihnen. Wen sehen Sie als die stärksten Konkurrenten im Kampf um einen Titel?
Ja gut, ich kann ja selbst nicht mehr mitspielen. Ich glaube aber, dass das Teilnehmerfeld in der kommenden Saison sehr ausgeglichen sein wird. Es gibt einige Unbekannte, wie die beiden Neuaufsteiger aus dem Welschland. Sion hat Ambitionen, ist ganz klar. Zürich und Grasshoppers, von denen hört man im Moment nicht viel, aber das behagt ihnen ganz bestimmt. Luzern, Thun haben ein neues Stadion. Also es ist eine sehr, sehr spannende Ausgangssituation in der kommenden Saison und da hilft natürlich ein guter Start.
Sie haben jetzt Titelverteidiger Basel gar nicht genannt, der erste Gegner in der Meisterschaft.
Gut, aber wenn eine Mannschaft Schweizer Meister wird, dann normalerweise verdient man sich den Titel. Das hat sicher Basel gemacht. Basel ist die Mannschaft, die es grundsätzlich zu schlagen gibt. Es ist eine sehr erfahrene Mannschaft und wir wollen sicher den Schweizer Meister im ersten Spiel aufs Äußerste fordern.
sagt Christian Groß, der morgen zum Meisterschaftsauftakt mit den Berner Young Boys gleich auf seinen ehemaligen Verein trifft, den FC Basel. Soweit die Informationen von heute Morgen. Verantwortlich für die Inhalte Erich Wies, am Mikrofon Philipp Schapri.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.